HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Heiko Schneider, hallo. Der große 50-Stunden-Streik bei der Deutschen Bahn ausgefallen und damit auch das befürchtete Bahnchaos. Am Wochenende, da kam die erfreuliche Nachricht, die Deutsche Bahn und die Eisenbahnverkehrsgewerkschaft EVG haben vor dem Frankfurter Arbeitsgericht einen Vergleich geschlossen. Und damit wurde der angekündigte 50-Stunden-Streik abgesagt. Aufatmen deshalb bei vielen Pendlerinnen und Pendlern. Zu Recht? Zum Teil, weiß HR-Reporterin Sina Philips. Sie hat die Lage an Hessens Bahnhöfen für uns zusammengefasst.
Leere Bahnsteige, vereinzelt warten Passagiere. Dieses Bild bietet der Frankfurter Hauptbahnhof. Es scheint, als hätten sich die meisten nach Ankündigung des Warnstreiks direkt eine Alternative gesucht. Dabei war die Erleichterung bei manchen groß, als es hieß, der Streik ist abgesagt.
Ja, natürlich als Kunde finde ich das natürlich super, dass nicht gestreikt wird, aber ich kann es auch sehr gut verstehen. Letztendlich muss man sich irgendwie an die Inflation anpassen. Die Leute müssen überleben, die müssen klarkommen und ich hoffe, dass es bald zu einer Einigung kommt. Das wäre echt super.
Schön für alle Pendler, die jetzt nicht betroffen sind und ich freue mich, dass das gelöst wird und nicht auf Monate hinweg irgendwelche Streikandrohungen immer weiter sind.
Ja, das finde ich sehr gut. So kann ich wieder zur Arbeit hin und her fahren, weil sonst muss ich mal zu Fuß zur Arbeit, aber jetzt kann ich wieder mit der Bahn fahren, das finde ich natürlich sehr gut.
In Kassel am Bahnhof Wilhelmshöhe sieht es ähnlich aus. Dabei fallen laut Anzeigetafel kaum Züge aus. Die Bahn spricht von 10% im Fernverkehr. Ein Ehepaar ist von den Ausfällen betroffen. Eigentlich wollten sie nach Frankfurt. Die Informationen der Bahn zu ihrer Verbindung seien unzureichend.
Wir waren hier und dann haben wir angerufen nochmal. Da war eine sehr nette Dame. Und dann hat sie gesagt, ja, der fährt auf jeden Fall. Und heute Morgen war es dann eben ganz anders.
Anders nimmt das ein Mann wahr, der auf dem Weg nach Sylt ist.
Es passt alles und ich habe alle Informationen bekommen, relativ flott. Und ich finde es bemerkenswert, dass die Bahn es schafft, all das wieder umzuorganisieren. In so kurzer Frist.
Ihn störe ein Streik auch nicht. Im Gegenteil.
Also ich finde es gut, dass gestreikt wird, weil ich denke, die Arbeitnehmer müssen irgendwo ein Sprachrohr haben.
Obwohl ein Großteil der Züge nach Fahrplan fährt, bei einigen privaten Bahnunternehmen wird gestreikt. Die EVG hatte den Streik nur bei der Deutschen Bahn abgesagt, verhandelt aber parallel mit rund 50 Unternehmen die Tarife und diese Unternehmen werden bestreikt, wie ursprünglich angekündigt. So auch die Odenwaldbahn in Hessen. Alle Verbindungen fallen aus. EVG-Sprecher Thomas Pfeiffer über die Beweggründe.
Sind ja die Lebenserhaltungskosten um ein Vielfaches gestiegen und man darf halt einfach nicht vergesse, als das ganze Land im Grunde genommen stillgestanden war in der Corona-Zeit, haben alle Eisenbahnereien das Land am Laufe gelassen.
Zwischen der EVG und der Odenwaldbahn gibt es noch keine Einigung im Tarifstreit. Ab Mittwoch ist der Warnstreik aber auch in den privaten Bahnunternehmen zu Ende und die Züge rollen wieder nach Plan. Ende Mai werden dann die Deutsche Bahn und die EVG weiter verhandeln. Es gibt immer noch Unstimmigkeiten zwischen den beiden Parteien. Und die EVG sagt deshalb, es kann durchaus sein, dass wir in Zukunft wieder streiken.
Nach der Absage des großen Bahnstreiks sind die Züge in Hessen weitestgehend normal gefahren. Zugausfälle gibt es vor allem bei den privaten Bahnunternehmen. Ein Überblick war das von Sina Philips. Sie sind die Besten ihres Fachs, die Auszubildenden, die die Deutsche Industrie- und Handelskammer DIHK in Berlin ausgezeichnet hat. Und gleich 12 von ihnen kommen aus Hessen. Eine von ihnen ist Tabea Stutt aus dem nordhessischen Korbach. Sie ist die beste und auch einzige Land- und Baumaschinenmechatronikerin. HR-Reporter Carsten Gohlke stellt sie uns vor.
Sie ist in ihrem Element. Tabea prüft noch einmal die Flüssigkeitsstände an der riesigen Baumaschine. Der Spaß ist ihr dabei deutlich anzumerken.
Ja, perfekt.
Ja, drin. Super.
Den Schlauch vorne hast du gemacht?
Habe ich auch gemacht. Filter hatte ich gewechselt, den da oben auch. Luftfilter hatte ich kontrolliert, der ist in Ordnung.
Gut.
Und eigentlich dürfte nichts mehr dran sein.
Gut, dann Haube zu, kann er raus.
Ja.
Tabea schraubt tatsächlich auch noch selbst. Allerdings nicht mehr viel seit dem Ende ihrer Ausbildung. Hauptsächlich kümmert sie sich um die Digitalisierung des Fuhrparks und GPS-gesteuerte Maschinen.
Also wir bauen da jetzt unser Ortungssystem ein. Und dafür gucke ich jetzt gerade, wo die Batteriespannung anliegt. Und werde dann gleich nochmal an ein paar anderen Punkten gucken, dass ich die Spannung vom Generator bekomme.
Die besten Voraussetzungen dafür bringt die 24-Jährige aus Korbach ja mit.
Also Physik fand ich schon immer gut und ich habe auch einen Leistungskurs in Physik gemacht im Abitur und hatte da eigentlich immer Spaß dran, weil das mal was ist, was man auch greifen kann, was man später vielleicht mal braucht.
Baumaschinenmechatroniker, noch immer kein typischer Beruf für Frauen, mag da der ein oder andere denken, aber Tabea sieht's ganz gelassen.
Ich wollte halt was Praktisches lernen und dann mache ich das halt. Also man merkt natürlich, dass man als Kollegen eigentlich nur Männer hat, auch in der Berufsschulklasse und so. Und man merkt natürlich, dass ich für manche Sachen einfach zu schwach bin, dass mir die Kraft fehlt. Dann bin ich auch noch ein bisschen kleiner. Manchmal reicht es mir auch einfach mit der Größe nicht. Also das merkt man schon, dass es so ein bisschen wie ein Handicap ist. Aber wenn die Kollegen damit gut umgehen können, und mir macht es einfach Spaß. Und von daher ist genau das Richtige für mich.
Auch hier haben sich die Zeiten geändert, lacht Christian Baulus, der Meister des Ausbildungsbetriebes, die Johann Wachenfeld GmbH und Co. KG in Korbach, in der Tabea ihre Ausbildung mit Bravour gemeistert hat.
Ich glaube, die Zeiten sind vorbei und auch der Beruf des Land- und Baumaschinenmechatronikers, wie der Name schon mitbringt, Mechatronik, ist nicht mehr stumpf auf Kalteisen hauen, wie das früher vielleicht mal war. Da ist schon viel Elektrik und Elektronik bei, Computergeschichten und so weiter. Also die körperliche schwere Arbeit ist natürlich auch noch da, aber selbst die kriegt man als Frau auch hin.
Auszeichnungen für ihre Leistungen bei der Ausbildung hat sie bereits einige bekommen. Aber für die junge Frau ist das Ergebnis, dass sie zu den Besten in Deutschland zählen lässt, gar nicht mal so etwas Besonderes. Und ein bisschen Druck vom Meister gab's ja auch noch, lacht sie.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich zu den besten Auszubildenden in Deutschland gehöre, aber mein Meister wollte unbedingt den Landessieger stellen. Also so gut musste ich dann eigentlich schon sein. Wir wollten das halt.
Auch wenn Tabea die Auszeichnung ziemlich gelassen entgegennehmen wird, schließlich ist es ja schon Nummer 5 für Ausbildungsleiter Dr. Thomas Völsch von der IHK Kassel-Marburg, ist sie noch einmal etwas ganz Besonderes. Denn
die Ehrungen geben uns die Möglichkeit, Wertschätzung den besten Azubis gegenüber zu zeigen, aber auch den Ausbildungsunternehmen und den Berufsschulen zu zeigen, dass wir das, was sie gemeinsam leisten, auch wertschätzen. Und ich denke, gerade diese Bundesehrung oder die Landesbestenehrung oder andere regionale Ehrungen zeigen das auf, was man durch eine Ausbildung wirklich für sich tun kann.
Das sagt Dr. Thomas Völsch von der IHK Kassel-Marburg im Beitrag von Carsten Gulke. Er hat berichtet über eine Auszubildende aus Korbach, die zu Deutschlands Besten gehört. Sie und 11 weitere Azubis aus Hessen sind jetzt ausgezeichnet worden. Wer macht denn sowas? Das fragen sich aktuell viele Menschen in Fritzlar und Umgebung. Einbrecher sind dort in 2 Schulen eingebrochen und haben gewütet. Wegen dieses extremen Falls von Vandalismus musste der Unterricht dort ausfallen. HR-Reporter Jens Wellhöhner ist für uns an dem Fall dran. Und wir haben ihn vor dieser Sendung gefragt, was genau haben die bisher Unbekannten denn angerichtet?
Wir haben mit der Schulleitung der Schule am Dom gesprochen. Das ist eine Förderschule für Kinder und Jugendliche mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen. Und da haben die Einbrecher wirklich gewütet, und zwar vom Erdgeschoss bis oben unters Dach. Möbel zerstört, Einrichtungsgegenstände. Und sie haben in 3 Klassenräumen die Geldkassetten aufgebrochen, wo die Kinder das Geld für ihre Klassenfahrten gesammelt hatten. Das ist jetzt auch weg. Und natürlich sind alle geschockt.
Wir haben Jens Wellhöner außerdem gefragt, was denn über die Täter bekannt ist.
Ja, wer die Täter waren, das weiß die Polizei noch nicht. Die Spurensicherung ist jetzt gerade noch vor Ort in der Grundschule an den Türmen und der Förderschule am Dom. Aber es sieht so aus, dass es dieselben Täter waren in beiden Schulen, weil sie eben ganz ähnlich vorgegangen sind. Und vor ein paar Wochen, da ist das auch schon mal passiert, in der Ursulinenschule, auch eine Schule in der Nachbarschaft, ganz ähnlich, auch eingebrochen worden. Vielleicht waren es dieselben Täter.
Unser Reporter hat mit Lehrern und Eltern gesprochen. Wir haben ihn deshalb gefragt, wie die denn reagieren.
Ja, wirklich geschockt. Ein Schulleiter war völlig aufgelöst. Und das kann ich auch wirklich sehr, sehr gut verstehen. Betroffen ist ja auch eine Grundschule und eben die Schule am Dom. Und dort gibt es auch einen Förderverein, damit die körperlich und geistig beeinträchtigten Kinder gutes Unterrichtsmaterial bekommen. Computer hat der Förderverein angeschafft, Möbel, eine Tischtennisplatte, Musikinstrumente und so weiter und so fort. Was davon jetzt überhaupt noch da ist, das ist unklar. Der Schaden an beiden Schulen beträgt jedenfalls rund 30.000 Euro. Und da hängt aber eben auch ganz viel Herzblut von diesen Ehrenamtlichen vom Förderverein mit dabei, die Kinder unterstützen. Und jetzt dieser Vandalismus, das macht die Betroffenen einfach fassungslos.
Und wann kann wieder Unterricht stattfinden in den betroffenen Schulen? Dazu nochmal Jens Wellhöner.
Also im Moment gibt es nur eine Notbetreuung, kann man sich vorstellen. Noch ist, wie gesagt, die Spurensicherung in den Schulen unterwegs und erst danach kann man dann aufräumen. Der Schaden ist einfach riesengroß.
In Fritzlar im Schwalm-Eder-Kreis sind Unbekannte in Schulen eingebrochen und haben dort randaliert. Mal wieder, muss man sagen, denn das war nicht der erste Fall, wie uns Jens Wellhöner berichtet hat. Und mittlerweile hat der Schwalm-Eder-Kreis erklärt, die Schäden sind so groß, dass der Unterricht für den Rest der Woche ausfällt. Der Rhein, der ist normalerweise nicht das Gewässer, in dem U-Boote kreuzen. Jetzt konnten die Menschen dort aber eines erleben, live und in voller Größe. Die U-17 der Bundesmarine war 40 Jahre lang in Nord- und Ostsee unterwegs. Jetzt ist sie ausgemustert und auf dem Weg rheinabwärts ins Technikmuseum in Sinsheim. Meine Kollegin Birgitta Söhling hat die Tour auf einem Sportboot begleitet und mit ihr haben wir vor dieser Sendung gesprochen und sie gefragt, wie eindrucksvoll denn so ein Koloss auf dem Wasser ist und wie viele Schaulustige sich am Ufer tummeln.
Das ist tatsächlich ein Gänsehautmoment, wenn so ein Monstrum an einem vorbeischwimmt. Sieht aus wie so ein fetter Pottwal aus Stahl auf diesem Ponton. Ist 9 Meter hoch, so hoch wie anderthalb Häuser, 50 Meter lang, also schon sehr, sehr eindrucksvoll. Mit wehenden Fahnen zieht er hier rein aufwärts. Und wir sitzen eben in einem kleinen Sportboot, der Kollege vom Hessenfernsehen und ich, mit Leuten, die früher mal zur Besatzung von diesem U-Boot gehört haben und die dafür gekämpft haben, dass das eben nicht verschrottet wird, sondern ins Museum kommt. Und das ist für die unglaublich emotional, hier dabei zu sein. Und es gibt auch sehr viele Schaulustige hier am Rheinufer. Wir sind eben an Eltville vorbeigefahren. Da waren viele Menschen am Ufer mit Kameras, haben gewunken und es war schon eine ganz besondere Stimmung.
Der Leiter des Technikmuseums in Sinsheim hat gesagt, das Ganze sei ein Transport an der Grenze des Machbaren. Warum ist das denn so aufwendig? Dazu nochmal Birgitta Söhling.
Es liegt an dem schieren Gewicht. Dieses U-Boot wiegt 500 Tonnen. Da braucht man schon Mordskräne, um so ein Teil überhaupt erstmal aus der Werft in Kiel auf dieses Ponton zu hieven. Dann musste das Ponton durch den Nord-Ostsee-Kanal in die Nordsee bis Holland. Und das war schon so ein kritischer Moment, denn der Schwerpunkt ist unheimlich hoch und in der Nordsee sind sehr hohe Wellen. Dann ging es also von Holland aus, dann jetzt hier rheinaufwärts über den Rhein und in insgesamt 14 Tagesetappen. Und dann sind, glaube ich, alle sehr, sehr erleichtert, wenn dieser Schwertransport auch geglückt ist.
Wir haben unsere Reporterin außerdem gefragt, bevor das U-Boot in Sinsheim ankommt, macht es ein Jahr Zwischenstopp in Speyer. Warum ist das notwendig?
Das muss dann für die letzte Etappe des Transports nochmal vorbereitet werden. Also da in Speyer gibt es ein Technikteam von 25 Leuten, die bauen dann die Batterien aus. Das sind 100 Tonnen Gewicht. Dadurch wird das U-Boot dann eben schon mal etwas leichter, denn das muss dann anschließend noch weiter den Rhein aufwärts und dann über den Neckar transportiert werden. Und da gibt es in Heidelberg die alte Brücke. Da passt das U-Boot nur drunter durch, wenn es auch noch quergelegt wird. Und dafür wird es eben dann vorbereitet. Und die letzten Meter müssen auf der Straße mit dem Tieflader zurückgelegt werden. Dafür darf es eben keine 500 Tonnen mehr wiegen. Ja, und so wird das alles dann noch ein Jahr dauern, bis es dann am Ende im Museum in Sinsheim ankommt, wo es dann endgültig bleiben soll. Der Heimathafen, wie mir hier gerade der ehemalige Kommandant gesagt hat.
Sagt Birgitta Söhling. Sie war für uns auf einem Sportboot auf dem Rhein und hat den Transport eines U-Boots begleitet. Das ist unterwegs ins Technikmuseum in Sinsheim und ist auf dem Weg dorthin durch den Rheingau geschippert. Und das war der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch jederzeit auf hessenschau.de.